SWR 2 Tandem.
Mit Fabian Elsässer. Schönen guten Abend. Was tun, wenn's schief geht? Sich verkriechen, keinem was davon erzählen oder offen darüber reden, was einem nicht gelungen ist. So wie die jungen Unternehmerinnen und Unternehmer in unserer SWR 2 Lebenssendung heute Morgen. Darin haben wir von sogenannten Fuck-Up-Nights berichtet, in denen Menschen vor Publikum über ihre beruflichen Misserfolge sprechen. Inzwischen gibt es solche Veranstaltungen weltweit in mehr als 200 Städten. Unser Experte heute Abend kennt sich mit dem Scheitern und der Angst davor aus. Dr. Michael Bohne coacht Musiker, Sänger oder Pressesprecher oder auch solche Menschen wie mich, Moderatoren. Herzlich willkommen in Hörer Live, Michael Bohne, zugeschaltet aus Hannover.
Ja, schönen guten Abend, Herr Elsässer.
Herr Bohne, mir ist hier vor 2 Wochen auf dem Sender ein extrem peinlicher Versprecher passiert. Da habe ich mich, zwei Schauspielerinnen, die beide mit den Vornamen Emma tragen, miteinander verwechselt. Habe mir anschließend ein Loch gegraben, weil es mir so peinlich war. Bin aber wieder rausgekommen. Was hat bei Ihnen zuletzt nicht geklappt?
Auch bei mir hat das ganz früh angefangen, also in der Schule schon. In der 6. Klasse bin ich sitzen geblieben und nach der 8. Klasse bin ich dann ohne Hauptschulabschluss aus der Schule geflogen. Also das kann man ja auch als Scheitern erleben zumindest.
Naja, also ich muss sagen, das hätte jetzt noch nicht auf eine Karriere als Psychiater und Coaching gedeutet.
Nee, war aber eine gute Vorbereitung im Grunde dafür.
Was haben Sie dann gemacht, wenn Sie so eine Situation hatten?
Na, ich habe einfach, gut, das Konzept Schule war, glaube ich, nicht für, ich war da nicht Zielgruppe des Konzepts Schule. Also ich bin dann zur Volkshochschule gegangen und habe meinen Hauptschulabschluss nachgeholt, das kann man ja, und habe den in 6 Monaten draußen quasi gemacht, wo meine eigene Klasse noch in der 9. war, habe ich die draußen überholt. Also das eigentliche Scheitern hat für mich eigentlich eine extreme Erfolgsstory dann gehabt, ne?
Das ist unser Thema heute in Hörer Live. Misserfolge, Niederlagen, Scheitern. Wie geht man damit um, wenn ein Vorhaben nicht gelingt? Wie hat sich das angefühlt und was hat Ihnen geholfen? Das wollen wir gerne wissen, liebe Hörerinnen und Hörer. Rufen Sie an unter der Nummer 07221 2000, 07-221-2000, und keine Sorge, Sie kommen nicht sofort dran, sondern Sie können erstmal bei den freundlichen Kolleginnen vom Telefondienst Ihre Worte abwägen. In SWR 2 Leben am Nachmittag kamen junge Unternehmerinnen und Unternehmer zu Wort, die ihre Niederlagen in sogenannten Fuck-Up-Nights beschreiben. Da ist zum Beispiel die Germanistin, die schnell Karriere gemacht hat, bis hin zur Kommunikationsleiterin in einem Finanzunternehmen. Doch dann kam sie mit dem Führungsstil und dem Betriebsklima nicht zurecht. Und wegen des ganzen psychischen Drucks hat sie ihren Posten dann aufgegeben. Aber inzwischen hat sie ihre eigene Firma für linguistische Unternehmenskommunikation.
Ja, damals sah ich das als Scheitern, weil ich das Gefühl hatte, ich komme in so einer klassischen Businesswelt nicht klar. Aber mittlerweile sehe ich das eigentlich überhaupt nicht mehr als Scheitern, sondern es war wie so eine Art Ausbruch auf einem Kokon. Es ging eigentlich vor allem darum, dass ich dadurch an Blockaden gekommen bin, die mich früher einfach gehindert haben, sehr viel mit was mit Sicherheit zu tun hat oder auch sehr viel mit gesellschaftlichen Konventionen, dass ich gedacht habe, okay, ich muss irgendwie so ein bisschen das machen, was ich mal so vorgelebt bekommen habe, was auch mit Status zu tun hat, aber das möchte ich eigentlich gar nicht sein. Ich bin viel zu unkonventionell und viel zu freigeistig von meinem Leben her und ich konnte nur dadurch diejenige werden, die ich heute bin und das machen, was ich machen möchte, nämlich selbst mein Business vorantreiben und selbst die Wissenschaft machen, die ich möchte.
Soweit der Ausschnitt aus SWR 2 Leben über die sogenannten Fuck-Up-Nights. Zugehört hat unser Experte heute Abend, der Psychiater und Auftrittscoach Michael Bohne aus Hannover. Herr Bohne, ist das ein häufiges Denkmuster, dass man wie diese Frau dann mit etwas Abstand dieses Scheitern oder diesen Misserfolg gar nicht mehr als solchen sieht?
Ja, ich glaube, das ist der Verlauf, wenn es gut läuft. Also das Scheitern, der Begriff Scheitern ist ja eigentlich schon problematisch, weil er nur das Verfehlen, nur die Niederlage, nur den Misserfolg im Fokus hat. Und wie es eigentlich danach weitergeht, das ist ja eigentlich viel interessanter. Und das hat ja die junge Frau gesagt, dass sie das im Nachhinein ganz anders betrachten würde. Das, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Was passiert durch das Scheitern? Was lerne ich durch das Scheitern?
Auch auf die Begrifflichkeit kommen wir in dieser Sendung noch zu sprechen. Misserfolge, Niederlagen, Scheitern. Wie gehen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, damit um, wenn mal was nicht geklappt hat? Wie hat sich's angefühlt? Was hat Ihnen geholfen? Rufen Sie an 07221 2000. Herr Bohne, Sie beraten Opernsänger, klassische Musiker, Moderatoren, Menschen, die im Rampenlicht stehen. Wie helfen Sie Ihren Klienten, wenn denen tatsächlich mal ein Auftritt so komplett misslingt?
Also ich glaube, das ist einer der ganz großen zentralen Punkte, die Fehlerfreundlichkeit. Wie betrachte ich einen Fehler? Erlebe ich einen Fehler als gute Lernchance und als Potenzialentwicklungsmaßnahme? Oder erlebe ich einen Fehler als Entlarvung meiner Inkompetenz? Also das hat ganz viel schon mit unserer eigenen Haltung zu uns selbst zu tun. Wie gehe ich mit einem Fehler um? Und wenn ich ziemlich sattelfest bin und ein hohes Selbstwertgefühl habe und meiner Kompetenz bewusst bin, dann mache ich halt Fehler. Das passiert ja überall.
Ja, aber die Frage ist, wenn jemand ein hohes Selbstwertgefühl hat, ist er dann überhaupt bei Ihnen Klient?
Naja, also das kann auch schon passieren, weil es reicht ja manchmal auch nicht, sowas zu haben. Aber wenn er das noch nicht hat, arbeiten wir halt genau da dran. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Umgang mit Fehlern. Wie mache ich das?
Denn ich sag mal, gerade im kreativen Bereich, nehmen wir mal das Beispiel Vorsprechen oder so, da kann das ja ganz drastische Folgen haben. Also da kann durch einen schlechten Nachmittag ein komplettes Engagement für eine Spielzeit weg sein. Wie findet man denn da als Coach aufbauende Worte?
Ja, also erstmal ist ja meine Arbeit als Coach, die Leute so gut mental vorzubereiten, dass die einfach gut performen und dass die in dem Moment nicht viele Fehler machen, sondern voll im Flow und im Prozess sind und dass kein Mensch an Fehler denkt. Das ist eigentlich die Hauptarbeit. Aber wenn dann was passiert, dann geht es wirklich tatsächlich wieder darum, erstmal um die genaue Fehleranalyse. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also deswegen finde ich eine hohe Fehlerfreundlichkeit auch wichtig. Wenn ich den Fehler gleich verdamme, dann gucke ich ja gar nicht mehr genau hin, was ich daraus lernen kann. Wenn ich aber freundlich auf den Fehler schaue, dann kann ich lernen, was da meine Anteile oder die Kontextanteile waren, die dazu geführt haben, dass ich eben diesen Fehler gemacht habe.
Aber dann, Sie sagen meine Anteile, aber auch zu sehen, gut, wenn es mit anderen zu tun hat, kann ich die halt nur bis zu 50% beeinflussen.
Ja, ganz klar, ja. Aber das finde ich ist ja auch wieder entlastend, wenn ich merke, ich hab da was falsch gemacht oder ich bin da irgendwie gescheitert, aber das hat eigentlich gar nichts mit mir zu tun, sondern jeder andere in dem Kontext wäre wahrscheinlich auch gescheitert, muss ich mir zumindest nicht so persönlich nehmen. Und was das Vorsprechen angeht, sag ich, und auch die Vorsingen oder Vorspiel an Orchestern, was mir da total wichtig ist, den Experten oder den Künstlern klarzumachen, nicht nur die auf der anderen Seite suchen sich jemanden aus, du suchst dir auch jemanden aus.
Ne? Das müssen Sie erklären.
Naja, wenn ich irgendwo hinkomme und ich finde ganz komische Leute auf der anderen Seite, die auf eine ganz unangenehme Art und Weise mich da testieren und ich mache einen Fehler und schon sind die schon gar nicht mehr so ganz da, dann muss ich sagen, also mit solchen Leuten möchte ich ja gar nicht zusammenarbeiten. Jeder, der Kunst macht, jeder, der Musik macht, weiß, dass Fehler passieren und ich würde als Musiker auch nur in einem Orchester spielen wollen, wo, wenn ein Fehler passiert, man da kreativ mit umgeht.
Können Sie vielleicht nochmal ein konkretes Beratungsbeispiel, ohne jetzt natürlich jemanden bloßzustellen oder erkennbar zu machen, nennen, wo Sie vielleicht auch gedacht haben, das ist ein schwerer Fall auch für mich.
Oh, schwerer Fall. Naja, also eher so von der anderen Seite. Viele haben totale Angst, Fehler zu machen, wenn sie zu einem Probespiel zum Beispiel fahren, Blechbläser zum Beispiel. Da darf gar nichts passieren, sagen die dann. Und das macht natürlich jetzt, kann man sich ja mal fragen, was macht das für ein Gefühl, wenn ich die Idee habe, ich darf überhaupt keinen Fehler machen. Das macht für den allermeisten Leuten Stress und Druck.
Ja, ist ein Höllendruck.
Genau. Und dann wiederum weiß man ja auch, dass Leute, die super toll gespielt haben, aber auch Fehler gemacht haben, trotzdem weiterkommen. Und es gibt ein Orchester, ein recht renommiertes Orchester, da hat man bei Blechbläsern, waren in der letzten Runde dann drei, die wirklich toll gespielt haben und hat keinen genommen. Die haben alle perfekt gespielt. Also dann, die haben dann keinen genommen mit der Argumentation. Das war zu wenig persönlich. Wir haben den Künstler da nicht rausgehört. Das war zu perfekt, zu unlebendig perfekt. Also selbst sowas kann ja passieren. Dass ich so sauber und perfekt spiele, dass mir das nachher vorgehalten wird.
Ne? Was dann wahrscheinlich auch schon wieder eine Folge gewesen sein könnte von zu hohem Druck.
Ja, das weiß ich noch nicht mal. Wenn die wirklich so gut gespielt haben, kann es durchaus sein, dass die gar keinen Druck hatten. Nur die haben nichts riskiert. Interessant wird es ja bei uns Menschen und vor allem in der Kunst, wenn jemand was riskiert, wenn er seine Verletzlichkeit zeigt, wenn er an die Grenzen geht, wenn man merkt, boah, das ging gerade noch mal gut, aber es hätte auch schief gehen können. Dann sind wir auch als Zuschauer und Zuhörer sind wir da total wach. Wenn das einfach nur sauber, sicher abgespult ist, ja, dann kann man sagen, ja, toll geübt, aber so richtig berührt mich das nicht.
Glauben Sie an dass den Begriff oder auch an die Tatsache der Self-Fulfilling Prophecy? Also sprich,
ja,
wenn
ja, ja,
jemand negativ sagt, das wird sowieso ja, nichts, dann wird es wirklich nichts?
Ja, ich bin ja auch Hypnotherapeut.
Aber das heißt doch im Umkehrschluss aber nicht zwingend, dass wenn man sagt, das wird schon werden, es dann auch was wird. Ich habe das Gefühl, es geht immer nur in die eine Richtung.
Nee, das geht in beides. Also man kann, das weiß man aus der Hypnoseforschung, man kann in beide Richtungen sich sozusagen innerlich primen. Man kann sich sagen, oh Gott, das wird bestimmt schlimm und das geht bestimmt schief und ich fühle mich bestimmt unwohl. Dann habe ich quasi neuronale Netzwerke aktiviert, die mich auch dahin leiten, sodass ich das auch eher so wahrnehme. Wenn ich jetzt mich auf die andere Seite sozusagen innerlich briefe und sage, ach, ich glaube, das macht Spaß, ich glaube, das wird interessant, ich glaube, ich werde ganz mich wohlfühlen und ich glaube, ich werde sehr interessante Gedanken haben, ich weiß noch nicht welche, aber ich bin mal offen dafür, dann habe ich Netzwerke aktiviert, die eher sowas, so eine Lösung produzieren. Das geht tatsächlich in beide Richtungen.
Wächst die Angst vom nächsten Fehler mit der Anzahl der Fehler, die man schon gemacht hat? Oder ist es andersrum, dass es dann immer, dass man resistenter wird? Oder ist es total individuell?
Ja, würde ich gerade sagen. Das ist total individuell. Es gibt die Leute, die tatsächlich 2-3 Mal einen Fehler machen und dann so in einen Katastrophendenken geraten und Panikattacken kriegen und sich gar nicht mehr zutrauen. Und es gibt die sagen, meine Herren, was habe ich hier schon alles für Fehler gemacht und jetzt ist ja eh egal, also jetzt bin ich ja nicht mehr heilig, dann kann ich ja auch mal die Sau rauslassen hier. Also das hat tatsächlich sehr viel mit der persönlichen Haltung zu tun und das ist dann wieder der Vorteil, die kann man ja auch weitestgehend auch verändern. Ne?
Wie groß ist denn die Vermeidungsfalle? Also das wahrscheinlich dann eher bei den Pessimisten als bei den Optimisten, ne? Aber wie schätzen Sie das ein? Also dass man dann eben... Ja, es gibt ja in der Psychotherapie auch so die verschiedenen Sichtweisen. Also entweder, dass jemand überkompensiert oder er vermeidet halt. Ne? Ja. Also wie groß ist die Vermeidungsfalle?
Na, die Vermeidung ist ja eine Katastrophe im Grunde. Ich habe Angst vor etwas, vor einem Fehler und dann trete ich erst gar nicht an. Und das ist eine wirkliche Katastrophe, weil dann mein Nervensystem durch das Nicht-Antreten habe ich eine enorme Erleichterung verspürt und dann sagt mein Nervensystem, Gott sei Dank, dass du das nicht gemacht hast. Das wäre auch echt gefährlich geworden. Und dadurch wird die Angst eigentlich noch größer. Das ist die Vermeidungsangst, die man kennt. Deswegen ist es eigentlich keine gute Strategie, mit Vermeidung zu reagieren auf Herausforderungen.
Frau Kienzle ist unsere erste Anruferin. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was möchten Sie beitragen oder uns fragen?
Mich würde interessieren, wenn mir jetzt zum Beispiel im Alltag so was, irgendwas Doofes passiert, wo ich mich über mich selber ärgere oder auch vielleicht in so negative Selbstgespräche reinkomme und einfach unproduktiv drauf reagiere, ob der Experte da vielleicht einen Tipp hat, wie man so aus diesem Versagensgefühl akut in der akuten Situation auch rauskommt.
Herr Bohne, ich gebe die Frage direkt weiter.
Ja, also finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den Sie da ansprechen, Frau Kienzle. Ärger über sich, haben Sie ja gesagt. Und das ist eben eine ganz häufige Standardreaktion. Wir machen einen Fehler und was machen wir danach? Wir hauen noch einen drauf und holen die Peitsche raus und entwerten uns da und ärgern uns über uns oder machen uns Vorwürfe. Aus meiner Sicht sind der Ärger über sich und die Selbstvorwürfe ist das beste Konservierungsmittel für seelisches Leid, für psychisches Leid und auch sind die besten Entwicklungsbremsen. Da würde ich einfach vorschlagen, sich ganz klar zu machen, okay, ich habe einen Fehler gemacht, ich gucke mir meine Fehlerfreundlichkeit an, wenn die zu rigide ist, verbessere ich die und erstmal gehe ich jetzt wohlwollend mit mir um, weil ich habe ja schon einen Fehler gemacht, also jetzt brauche ich ja irgendwie auch Trost, wenn keiner draußen da ist, der mir das gibt, gebe ich mir das auf alle Fälle erstmal selber.
Aber ist das nicht ein bisschen leicht gesagt, wenn man das so über Jahre vielleicht eingeübt hat, Herr Dr. Bohne, dass dann sagen, okay, Moment, Ego, jetzt muss ich mich erstmal selber trösten.
Ja, also wer über Jahre lang, also das ist ja das Tolle an unserem Gehirn, was wir jahrelang trainieren, das können wir eben. Und wenn sich jemand jahrelang trainiert hat, selbst zu entwerten und ärgerlich über sich zu sein, dann kann der das besonders gut. Der hat dann da eine hohe Begabung, sage ich immer. Der hat vielleicht sogar olympische Kompetenzen in der Selbstentwertung. Wenn man dann aber irgendwann mal anfängt zu sagen, okay, jetzt gehe ich mal anders mit mir um, dann kann man das auch umtrainieren. Und die Selbstbeziehung ist ja eigentlich gar nicht so was anderes als die Beziehung zu anderen. Wir kennen das ja, dass wir mit anderen Leuten sagen, jetzt gehe ich mal nett mit dem um oder jetzt gucke ich mal, was eigentlich das Interessante oder das Liebenswerte an dem ist. Und genauso kann man mit sich selbst auch umgehen.
Frau Kienzle, fanden Sie das schon hilfreich oder noch ein bisschen
zu konkret? Ja, interessant. Ja, nee, ich fand, da waren jetzt gute Ansätze dran.
Also sagen wir mal, seien Sie netter zu sich selber.
Ja, genau.
Herzlichen Dank für den Anruf, Frau Kienzle.
Viel Erfolg.
Ja, ich danke auch. Ja,
das danke. Ist unser Thema heute Abend. Scheitern, Fehler, Niederlagen, ob groß oder klein. Wie gehen Sie damit um, liebe Hörerinnen und Hörer? Und was hat Ihnen geholfen? Rufen Sie uns an, so wie Frau Kienster es gerade gemacht hat, unter der 07-221-2000. Auch unser Experte heute hat ein offenes Ohr für Sie, der Psychiater und Auftrittscoach Michael Bohner. Herr Bohner, über die Vermeidungsfalle haben wir gesprochen, gerade auch über diesen Mechanismus, sich dann selber noch ein bisschen kleiner zu machen, obwohl man eh schon was falsch gemacht hat. Vielleicht kommen wir mal auf dieses Wort Scheitern. Das stammt, habe ich vorher nicht gewusst, aus der Seefahrt und bedeutet Schiffbruch. Also das Boot ist zerschollen und die Scheite treiben auf dem Wasser. Endgültige Katastrophe. Also ist das Wort Scheitern nicht viel zu groß?
Ja, ich finde auch, das Wort Scheitern ist sehr negativ besetzt. Also das habe ich mir auch in der Vorbereitung der Sendung nochmal überlegt. Das hört ja quasi bei der Katastrophe auf, die Geschichte zu erzählen, beim Misserfolg, bei der Niederlage. Wenn man jetzt in der Bootsmetapher mal bleibt, das Boot zerschellt, also die Scheite liegen da, das Boot ist kaputt. Das kann ja das Beste sein, was passiert. Man ist vielleicht, man musste vielleicht irgendwie in ein Gefangenenlager, wurde als Sklave sozusagen entrückt und auf einmal ist das Boot gescheitert und man war wieder frei. Also allein das wäre ja gar kein echtes Scheitern.
Muss man nur noch schwimmen können.
Genau. Ja, das wäre natürlich gut, wenn man schwimmen kann. So, also das Scheitern denkt nur bis zur Verfehlung und nicht weiter. Es denkt nicht weiter die Potenziale und die guten Möglichkeiten, die daraus entstehen können. Und das Scheitern macht das auch groß. Das Scheitern, der Begriff Scheitern macht den Fehler groß. Man könnte fast sagen, Leute, die zu wenig Fehler machen und zu wenig, man nennt das ja in der Musik auch, wenn man da große Fehler macht, abkacken. Ne? Das ist ja ein Fachausdruck.
Ach, wirklich?
Ja, tatsächlich. Sonst würde ich es ja nicht sagen. Das ist ein Fachausdruck. Sonst würde ich niemals sagen. Abkacken heißt das auch sozusagen auf
Hochdeutsch.
Musikalisch, ja. Genau, musikalisch. Und wenn man zu wenig so Fehler gemacht hat oder Abkackerfahrung gemacht hat, dann erlebt man halt jeden Fehler als Scheitern. Aber man könnte eigentlich ja Leute auch ermutigen, mal häufiger was falsch zu machen. Dann fühlt sich das gar nicht mehr so groß an. Und dann, glaube ich, ist der Begriff Scheitern auch gar nicht mehr so schnell da.
Welchen benutzen Sie denn im Gespräch mit Ihren Klienten? Also wenn die selber sagen, muss ja nicht immer das Wort Scheitern sagen, aber wenn die so ein böses Selbstabwertungswort benutzen, wie zum Beispiel, Herr Bohner, ich habe versagt.
Ja.
Ich habe total versagt.
Ja, ja.
Oder ich hab's völlig versaut.
Ja. Naja, erstmal ist mir, was ich vorhin schon gesagt habe, die Selbstbeziehung ist mir wichtig, aber ich würde auch genau gucken sozusagen, was steckt dahinter? Also wenn ich etwas als Scheitern erlebe, dann muss ich mich erstmal fragen, was ist das eigentlich? Ist das meiner Innensicht? Finde ich, dass ich gescheitert habe oder gescheitert bin? Oder betrachte ich mich in dem Moment von außen, durch die Außen von irgendwelchen kritischen Beobachtern und denke, oh peinlich, die finden bestimmt, dass ich gescheitert bin. Und an was mache ich das eigentlich fest? Mache ich das fest an realen Kosten, die mich das gekostet hat oder am Grad der Kränkung, die ich dadurch habe? Also letztendlich definieren wir dann nämlich auch selbst, ob wir das als Scheitern erleben oder ob wir sagen, meine Herren, da habe ich aber eine große Bruchlandung erstmal gemacht, aber ich habe es ja überlebt.
Nochmal zur Self-Fulfilling Prophecy. Also fällt es Optimisten leichter, vielleicht auch diese fiesen Worte sich selbst gegenüber zu vermeiden und auch mit dem Scheitern oder Fehler an sich besser umzugehen?
Ja, ich glaube schon. Also das gibt es ja auch Untersuchungen darüber, dass der auf das Positive schaut, der geht natürlich mit sowas besser um, als jemand, der auf das Negative schaut. Das nennt man ja Attributionsstil, also Zuschreibungsstil. Das ist übrigens ganz wichtig, auch in der klassischen Musik oder überhaupt bei allen Menschen, die ich gecoacht habe. Wie gehe ich eigentlich mit dem Fehler oder mit dem Scheitern um? Was viele machen ist, wenn es gut läuft, kann das ja nur im Außen liegen. Also dann waren die Leute nett oder es war so einfache Herausforderung oder das Wetter war so toll oder ich habe es da ganz einfach hingekriegt. Wenn es schlecht läuft, dann war ich das persönlich. Ich bin ja auch nicht so gut. Und wenn man so einen Zuschreibungsstil sein Leben lang praktiziert, dann ist ja natürlich klar, was man da für ein Selbstwertgefühl erntet. Das heißt, ich würde mir bei dem Fehler, der passiert, erstmal angucken, was ist wirklich mein Anteil daran und den wirklich sich auch angucken. Aber was ist auch sozusagen kontextbedingt oder umweltbedingt oder systemisch bedingt? Und dann wird da ein Schuh draus.
Wie sehr? Nein, ich setze nochmal anders an. Ha, fast einen Fehler gemacht. Und zwar ist es ja so, bei diesen Fuck-Up-Nights, von denen wir erzählt, von denen wir berichtet haben, dass am Ende die meisten ja dann immer wieder erzählen, ja, dann bin ich aber rausgekommen, dann ist was ganz Tolles passiert. Letzten Endes hat es mich weitergebracht.
Ja.
Aber ist das nicht auch ein bisschen sehr indoktrinierend und auch schon wieder fast so ein Zwang? Also du musst dann aber erfolgreich sein, du musst was Gutes draus machen. Und ich sage, nein, manchmal geht es einfach schief, da machen sie nichts Gutes mehr draus.
Ganz genau. Also ich glaube, dass die Menschen, die gescheitert sind, nennen wir das jetzt mal so, und bei denen es dann richtig gut weitergegangen ist und die vielleicht sogar im Nachhinein sagen, das war der beste Lehrmeister meines Lebens. Ich bin so heilsam und ich bin so dankbar, dass mir das passiert ist. Diese Menschen, bei denen es richtig gut weitergegangen ist, na, die sagen natürlich, da gehe ich mal auf so eine Bühne und berichte von meinem Scheitern. Aber wenn jemand echt einen Fehler gemacht hat, einen Riesenfehler, also wirklich gescheitert ist und es noch nicht gut weitergegangen ist oder er hat die Befürchtung, es geht nie gut weiter. Na, ob der auf so eine Bühne geht, das weiß ich gar nicht, weil da ist die Selbstwertbeschädigung, die narzisstische Kränkung, die ist so groß, das will man eigentlich nicht in der Öffentlichkeit erleben. Also da müsste man, glaube ich, viel mehr Mut haben, das zu machen.
Und dann wäre noch die Frage, wer würde es sich anhören wollen?
Ja, das, und mal ganz ehrlich, wir hören uns so Geschichten an von Leuten, die gescheitert sind und danach waren sie doch die Helden oder sie haben was daraus gelernt oder sie haben was Gutes gemacht. Und das ist ja auch ein tolles Modell. Also das ist ja, das finde ich übrigens, das müssen wir viel mehr kommunizieren, solche Geschichten, weil wir dadurch das eigentliche Scheitern sozusagen entmystifizieren. Es kann gut weitergehen, auch bei schwerer Krankheit. Aber wenn wir sozusagen da jemanden, wir sitzen da und da berichtet jemand und der ist völlig erschüttert und frustriert und weint und ist ganz schlecht drauf, also das macht ja was mit dem Zuhörer. Also die Frage ist, die ich mir da stelle, wollen wir auch solche Leute da sehen? Und was hat das dann für einen Lerneffekt für uns?
Vielleicht etwas gnädiger mit den anderen zu sein.
Ja.
SWR 2 Tandem, Hörer live heute zum Thema, wie gehen wir mit Scheitern oder mit Fehlern, sagen wir einfach mal mit Fehlern um. Und jetzt haben wir Herrn Kröger, wenn ich das richtig sehe, französische Vorwahl, am Telefon. Schönen guten Abend. Herr Kröger. Na, das...
Da ist die Technik jetzt gescheitert.
Da könnte die Technik in der Tat gescheitert sein. Oder hört uns Herr Kröger? Tut er nicht. Das ist schade, vielleicht ruft er ja gleich nochmal an oder wir versuchen es nochmal bei ihm. SWR 2 Tandem, wenn Sie anrufen wollen und zum Thema Scheitern, Fehler, wie damit umgehen, was daraus lernen, mitdiskutieren wollen oder was berichten wollen, dann rufen Sie an 07221 2000. Kleinen Fehler oder ein kleines Scheitern erleben wir gerade mit dieser Sendung, Herr Dr. Bohne. Sie haben es vielleicht gemerkt, wir versuchen diverse Hörer zurückzurufen und es sind immer nur die Anrufbeantworter dran. Das gibt uns jetzt aber noch die Möglichkeit, ein bisschen weiter mit dem Thema uns zu befassen. Wie sehr, wir sprachen ja gerade schon davon, dass wir nicht unbedingt anderen Menschen dabei zuhören wollen, wie sie ohne ein Happy End uns Niederlagen erzählen. Wie sehr ist Scheitern denn noch ein Tabuthema in Deutschland? Fuck up Nights hin oder her?
Ja, also ich glaube, dass das nach wie vor ein großes Tabu ist. Das hat auch was mit so einer Verletzlichkeit, mit einer gewissen narzisstischen Struktur zu tun. Denn wenn jemand mich sieht, also wir haben ja eine Zeit, wir leben ja in einer Zeit, wo es sehr, sehr stark auf Fremdbeurteilung ankommt. Wie werde ich geliked? Wer folgt mir? Also Follower und Likes. Und wir wollen Heldengeschichten von uns erzählen. Das haben wir so gelernt. Also sicherlich auch durch diesen Medienkonsum. Und wir wollen aber uns in einem guten Licht darstellen. Das ist ganz wichtig. Und wenn ich jetzt scheitere und noch nicht in dem, sag mal, Post-Scheiter-Wachstum bin, dann ist mir das ja auch peinlich meistens, ne? Und mein tolles Selbstbild, was ich nach außen so präsentiert habe, das kriegt auf einmal Risse und Brüche. Und das ist schmerzlich. Das ist tatsächlich, man nennt das ja auch narzisstische Kränkung, also eine Selbstwertkränkung. Und das kann im Zweifel richtig bedrohlich sein, weil das Bild, was ich von mir nach außen gegeben habe, wo ich unheimlich viele tolle Filter rübergelegt habe und wo ich Stories zu erzählt habe, das kriegt auf einmal ein Geschmäckle. Deswegen würde ich auch dringend empfehlen, dass man Fehler und Schwächen andauernd kommuniziert, dass man die hat.
Denn im wenn Ernst? Dann mal,
ja klar, also sorry.
Aber das können Sie doch noch ewig nachlesen heutzutage im Netz.
Ja, da lassen Sie uns doch mal irgendwelche prominenten Leute angucken. Und wenn ich die aus psychiatrischer Brille angucke, dann finde ich doch an jedem irgendwelche Skurrilitäten. Also ich finde Faszinierendes bei den Menschen, Beeindruckendes, Kluges, aber immer auch Skurrilitäten. Also da muss ich bei mir gar nicht erst anfangen. Ja, sehe ich überall.
Ja, Sie sind hier jetzt ein großer Altruist, aber ich
Nein, sage mal,
die Gnadenlosigkeit nicht. Also die Gnadenlosigkeit im Umgang miteinander, gerade in der Politik, dient auch durchs Netz zu. Und da würde ich sagen, könnte das ja auch die Angst vor Fehlern könnte dazu führen, dass man vielleicht auch gar nicht mehr das sagt, wofür man steht.
Genau das passiert ja. Also die Social Media ist ja ein Gleichschaltungsinstrument sozusagen. Man traut sich ja in Social Media kaum noch was Eigenes zu produzieren, weil es könnte ja abgewatscht werden. Und natürlich können wir uns alle jetzt überanpassen, dass wir makellos erscheinen und keine Konturen und keine Kanten mehr haben. Aber also wenn wir uns das mal gesamtgesellschaftlich angucken, was kommt denn da für eine Gesellschaft raus? Also die finde ich ein bisschen gruselig. Da würde ich doch eher eine Lanze dafür brechen, dass jeder, man muss ja nicht seine größten Probleme und Schwächen jetzt kommunizieren, aber dass man immer wieder auch sagt, ja, da hat das nicht funktioniert oder da habe ich das und das kann ich übrigens auch nicht gut, dafür kann ich das und das natürlich super gut. Also dann wird das ja normaler. Also wenn wir unsere Schwächen, unsere Limitationen ganz aufrecht, meine ich, nicht so subdepressiv, sondern ganz aufrecht dazu stehen, ja, dann sind die übrigens gar nicht mehr so schlimm. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, der Begriff Scheitern, man kann etwas nur als Scheitern erleben, wenn man nicht hinreichend oft geloost hat. Wenn man viele Fehler gemacht hat und eine gutes Fehlermanagement hat, also sagt, ah, super, das habe ich daraus gelernt, da ist mir das klar geworden, dann ist der Begriff Scheitern ja eigentlich gar nicht, dann ist der sozusagen entwertet, dann hat er gar keine Kraft mehr. Ne?
Herr Dr. Bohne, ich glaube, wenn ich das hier richtig sehe, wir haben die nächste Anruferin. Super. Und es scheint mir eine Kollegin vom Fach zu sein. Frau Dr. Möller, guten Abend.
Ja, guten Abend. Grüße Sie.
Hallo.
Ja, ich habe eine Frage an den Kollegen und zwar, ich habe im Laufe meiner Tätigkeit als Psychiaterin, als Psychotherapeutin immer wieder mal Menschen erlebt, die in Teams gescheitert sind.
Mhm. In Teams?
Und in Teams, genau. Ja. Und wie der Kollege schon am Anfang sagte, manchmal liegt es gar nicht an den Betroffenen, sondern an dem ganzen Kontext. Ich wollte Sie jetzt fragen, ob wir insgesamt diese besagte Teamfähigkeit nicht manchmal überschätzen.
Dass der Einzelne teamfähig sein muss oder soll?
Ja. Und ob das wirklich der Realität und dem Kontext immer entspricht, weil es gibt immer wieder diese Personen, die sich in Teams als gescheitert sehen, obwohl vielleicht es nicht nur an ihnen liegt.
Ja, das ist ja sowieso so eine Schere. Auf der einen Seite soll die Individualisierung, die geht immer weiter, der Einzelkämpfer oder der Einzelne soll sich entwickeln und soll was Besonderes präsentieren. Ja. Und dann auf einmal sollen wir teamfähig sein, was ja was komplett anderes eigentlich ist. Das ist tatsächlich eine Absurdität, die ich übrigens an mehreren Stellen sehe. Wenn man zum Beispiel mal das Bewerbungsverfahren für einen Orchestermusiker anguckt, und zum Beispiel wenn man die erste oder zweite Geige oder die Bratschen im Tutti anguckt, das sind Menschen, die müssen da genau diese Teamfähigkeit haben. Die müssen mitschwingen können mit den anderen, die müssen hochsensibel merken, was ist jetzt dran und sich sehr, sehr gut anpassen können. Abgesehen davon, dass sie ihr Instrument natürlich beherrschen sollen, aber anpassen können. Wenn die sich aber bewerben, dann müssen die ein Solokonzert spielen. Die müssen also Persönlichkeit zeigen, Präsenz, die müssen ein bisschen große Bühne machen. Die werden also getestiert für etwas, was sie nie wieder anwenden dürfen. Das ist ja schon komplett irre. Ja. Also und solche verrückte Sachen, glaube ich, sehen wir überall. Also es gibt Menschen, die haben eine hohe Teamfähigkeit. Das sind dann aber vielleicht auch nicht die, die in der ersten Reihe glänzen und sich da wohlfühlen. Und es gibt Leute, die in der ersten Reihe glänzen und sich wohlfühlen, die haben oftmals aber auch keine großen Teamkompetenzen, was durchaus alles okay ist. Nur wenn man alles können soll, das geht irgendwie nicht hin.
Ne? Darf ich die Experten mal gerade trennen und auch selber mal Frau Dr. Möller was fragen? Ich meine, heißt das jetzt, dass man dann vielleicht den Leuten auch mal sagt, manchmal hilft es nicht weiter, teamfähig zu sein? Was nehmen Sie das jetzt mit quasi?
Alles klar. Ist das eine Frage? Oder?
Ja, das wäre eine Frage an Sie.
Also ich denke, der Kollege hat vollkommen recht. Es wäre ungerecht, wenn diese Menschen sich in Teams als Versager vorkommen würden. Und ich denke, unsere Aufgabe ist Ihnen, das so bald als möglich deutlich zu machen, dass Sie durchaus Ihre Individualität ausleben dürfen. Und wie die erste Anruferin vielleicht auch entschieden hat, einen kleineren vielleicht, aber eigenen Weg zu gehen.
Herzlichen Dank, Frau Dr. Möller. Wir haben schon wieder eine Anruferin. Jetzt ist Frau Overweg in der Leitung, die, wie ich hier gerade lese, gute Erfahrung in einer Zen-Gruppe gemacht hat, Frau Overweg.
Ja, guten Abend.
Erzählen Sie doch mal, was Sie da gelernt haben.
Ich wollte eigentlich zwei Stufen der Erlösung, will ich sagen, ja, wirklich Erlösung, beschreiben, die ich erlebt habe von einer wahnsinnigen, unausgesetzten Selbstkritik, in der ich gelebt habe. Und das erste war in dieser Zen-Gruppe, wo sehr
sagt man, sehr klare Strukturen, sehr klare Regeln gelten, die man dann auch bemüht ist zu befolgen natürlich. Es gibt ganz viele Bewegungen, die auf eine bestimmte Weise gemacht werden müssen und Reihenfolgen, die eingehalten werden müssen und Haltungen und so weiter. Und es ist von morgens um 4 bis abends um 10 Sesshin, man meditiert von 4 Uhr an. Und es geht gar nicht, man kann nicht den ganzen Tag alles richtig machen, es geht einfach nicht. Und man macht manchmal sehr peinliche Sachen. Und man merkt, also ich rede von mir, ich habe diese peinlichen Sachen, Peinlichkeiten erlebt und dann gleichzeitig, dass es nicht dazu führt, dass ich aus der Gruppe falle, sondern dass ich umso mehr integriert bin, je mehr ich mich irgendwie peinlich benehme, weil das einfach jedem passiert. Das war für mich wunderbar erleichternd, weil ich gelernt habe, weil ich meine Angst vor Fehlern verloren habe dabei.
Das ist natürlich ein ganz außergewöhnliches Lernen, auch in einer Gruppe, die man jetzt, glaube ich, auch erstmal für sich finden muss. Herr Bono, was könnte man daraus übertragen für den, der jetzt nicht begabt ist oder auch die Zeit hat, sich wirklich mit Zen zu beschäftigen, mit Zen-Meditation zu beschäftigen?
Ja, das ist ja ein ganz bekanntes Phänomen, was man zum Beispiel auch in psychotherapeutischen Gruppen hat. Menschen sitzen da drin, haben erstmal Angst, ihre Schwächen und Fehler zu zeigen. Dann machen sie die Erfahrung, sie sprechen über Schwächen und Fehler. Und dann kriegen sie total positives Feedback von den anderen. Und die anderen sagen, das geht mir genauso. Und ich war auch so. Und ich habe das auch. Und toll, wie mutig du bist, dass du das zeigst. Man kriegt also ganz, ganz, ganz viel positive Zuwendung. Und das hat natürlich was mit diesem geschützten, hochstrukturierten, sicherheitsgebenden Raum zu tun. Und das ist natürlich dann, wenn man dann ein positives Feedback kriegt und angenommen wird, obwohl man Fehler gemacht hat, dann ist das natürlich eine ganz große Stärkung des Gefühls, angenommen und geliebt zu sein und zugehörig zu sein. Das sind Grundbedürfnisse, die wir Menschen haben und das ist ungeheuer wichtig und wertvoll. Und wenn man jetzt, warum soll man nicht einen Meditationskurs? Also ich finde, ehrlich gesagt, wer nichts investiert, der kriegt auch nichts. Also es gibt eben Dinge, die muss man mal machen. Und wenn man da irgendwie andauernd Selbstzweifel hat und sowas, da gibt es eben nicht unbedingt eine App, wo ich das in 2 Minuten lerne. Also würde ich vorschlagen, dann mal so eine Gruppe aufsuchen, egal jetzt was für eine, und eine gute Erfahrung in einem geschützten Raum zu machen.
Ja. Frau Oberweg, was mich noch interessieren würde, war das denn ein langer Prozess, bis Sie dann so diesen Lerneffekt hatten, auch dieses, ach, auch andere können scheitern, wir machen ja alle unsere Fehler, oder war das so gleich so ein Aha-Moment?
Also es gab so Stufen, dass in der Zen-Gruppe war eine merkbare Stufe und ansonsten hat mich das natürlich mein Leben lang begleitet und begleitet mich immer noch und da käme ich jetzt zur 2. Stufe, wenn ich das noch erzählen darf.
Bitte.
Die 2. Stufe war meine Entdeckung von The Work von Byron Katie.
Was mir jetzt das nicht ist, sagt.
Das ist eine Methode, um seine Gedanken erst zu erkennen, also aufzuschreiben, die Gedanken, die einem Stress verursachen, die Ärger hervorrufen, Einsamkeitsempfindungen oder sowas, schreibt man auf und dann gibt es so einen Fragenkatalog. Die erste Frage lautet, ist das wahr? Die 2. Frage heißt, kann ich mir absolut sicher sein, 100% sicher sein, dass das wahr ist?
Also es geht hier, wie wir eigentlich in der Sendung jetzt schon öfter gehört haben, auch ganz viel ums Bewusstwerden. Frau Oberweg, herzlichen Dank für Ihre Hinweise. Und wir haben schon wieder eine Anruferin. Das ist jetzt Frau Jordan. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Frau Jordan, erzählen Sie uns Ihre Fehler-Umgangserfahrung.
Ja, ich gehe weniger mit meinen Fehlern oder mit meinen Scheitern um. Das sollte man als Erwachsener tun. Ich nicht vielleicht in der Schule persönlich kommunizieren, kann natürlich einfließen. Sondern
Sie sind Oberstudienrätin, muss man sagen. Ne? Ja, Sie arbeiten
ich bin an der Schule lange tätig, und unterrichte jetzt in den letzten Jahren ausschließlich Musik an einem Gymnasium. Mir macht es unendlich Spaß, stehe vor dem Abschluss meiner Tätigkeit und ich bedauerte vor Jahren sehr, dass das Fach Glück nicht eingeführt wurde in der Schule. Ja. Es war mal ein Denkansatz da, dass man sozusagen unter diesem Fachglück auch andere Dinge subsumiert, also von Theater an bis Theater spielen, Gruppenarbeit. Man hätte auch solche Dinge, wie ich kenne da dieses Büchlein von The World. Das kenne ich auch, das kann man aber anders mit Kindern machen. Es geht um ganz einfache Abläufe, wie wirklich in der Gruppe. Und schade, dass das nicht eingeführt wurde. Was ich immer feststelle ist, wenn man eben das aufbricht, solche Strukturen, und ich rede sehr oft über Scheitern in der Schule anhand von Inhalten, also Sie kennen das an der Oper, Thema Liebe, Carmen, können Sie auch von Sort Scheitern natürlich diskutieren. Und
da oder Wertern.
Unglaublich. Mhm. Ja, gut, das ist, ich habe dann vor allem Mittelstufe und so weiter, 7, 8, 9 Grad, Oberstufe nicht. Das heißt, und in der Oberstufe ist der Leistungsdrang zum Abitur dann sehr stark. Das heißt, diese kleine Auszeit, die gebe ich mir jetzt und stelle fest, dass es unglaublich toll angenommen wird und dass Schüler sehr wenig Zeit haben, über solche Dinge allein schon zu sprechen. Und wenn man, das ist natürlich mein Wunsch, wenn man in diesem Schulsystem, das, wie wir alle wissen, so strukturiert ist in Deutschland, dass wir doch den Schülern irgendwann, und vielleicht kommen sie drauf, in den Gremien, die das ändern können, dass wir so etwas einführen und Schüler dieses Wort Scheitern vielfältig in dem Fall den Umgang beibringen. Man kann sportlich scheitern, man kann scheitern, wenn man Versuche macht und Jugendforscher, wir brauchen ja junge Forscher, ne? Ich nehme an, die sind öfters gescheitert an Versuchen und auch die, die heute durchaus auch einen Nobelpreis gewonnen haben und gewinnen werden. Das heißt, man kann auf verschiedenen Ebenen scheitern und wenn ich dann weiß, dass es passiert und der nächste, ich drehe mich um und der auch, dann schafft es ein genau das Gefühl, was dann Erwachsene auf vielfältige Weise durch andere Dinge versuchen oder beim Therapeuten wieder gut zu machen. Es ist schade, ich will niemanden, keinen Therapeuten die Arbeit abnehmen, aber die Schule wäre ein Ort und ich bedauere es sehr, dass es da verpasst wird. Und das auch von Elternseite, das bedauere ich sehr, ich bin oft zornig drüber, so wenig kommt, was sie fordern. Das wäre die Chance.
Herr Dr. Bohn, würden Sie unserer Anruferin Frau Jordan so in Ihren Beobachtungen aus Ihrem langen Lehrerleben, würden Sie ihr da uneingeschränkt recht geben?
Ja, also unbedingt. Also diese Idee mit dem Glücksunterricht von dem Herrn Schubert damals, das hat mich total fasziniert. Ich hatte auch mit ihm damals telefoniert, als er das entwickelt hatte. Mhm. Das gibt es ja in anderen Ländern. In Schweden zum Beispiel gibt es da schon lange mentales Training für Schüler. Also das halte ich für extrem wichtig, gerade weil wir Soft Skills brauchen in der Zukunft und nicht mehr Arbeitermenschen, die immer nur einfache Tätigkeiten machen. Wir brauchen auch nicht nur Programmierer, wir brauchen sozusagen Menschen, die kommunizieren können. Und da wäre sowas wie Spiegel.
Genau. Entschuldigung, dass ich unterbreche.
Ja, nein, ganz gut.
Deutsche Lehrer werden dann in die skandinavischen Länder geschickt, um sich einfach diese Strukturen dort anzugucken.
Genau.
Das ist gerade so. Das ist ja also eine lächerliche Sache. Und es gibt so viele Dinge, die im Leben auf einen zukommen. Ich bin auch mal gescheitert. Ich hatte auch Panikattacken schon. Das hat mich überrollt ohne Ende. Und es war fantastisch. Ich habe eine tolle Verhaltenstherapeutin gefunden. Und heute gehe ich sehr offen damit, ich bin schon immer sehr offen damit umgegangen. Das ist der einzige Weg. Und ich sehe auch Kollegen, spreche die an, die dann Schwierigkeiten haben, wo ich denke, das müsste doch mal kommuniziert werden. Und die sind richtig dankbar.
Ja.
Und ich, allerdings steht eine Sache diesem Tun und diesem Vorhaben entgegen.
Das wäre?
Ich habe im Schnitt 28 bis 30 Schüler oder im besten Fall 26 und das geht überhaupt nicht. Wenn wir nicht die Klassengröße reduzieren und da wieder, bitte Eltern, geht doch mal bitte auf die Barrikaden. Es muss möglich sein, kleinere Klassen zu haben und dann kann ich mich auch einzelnen Schülern ganz anders widmen.
Frau Jordan, ich bin vollkommen bei Ihnen und ich denke, auch viele Zuhörer werden da sein, Herr Dr. Bohne auch. Ich glaube, die Misere des Bildungssystems und auch ich sag mal, die Tatsache, dass Deutschland ein reiches Land ist, das sich nicht kümmert um seinen Nachwuchs, die werden wir heute leider nicht mehr verhandeln können. Aber trotzdem, herzlichen Dank für Ihre Erfahrungen und für Ihre Gedankenanstöße. Wir haben noch einen letzten Hörer, den wir ganz kurz noch rankriegen können. Herr Martin, was wollen Sie uns noch kurz sagen?
Ja, guten Abend. Wir reden ja sehr viel oder wir haben sehr viel gehört heute über Fehler machen, Schwächen oder auch andere Menschen gegenüberstehen, jetzt bei einem Auswahlverfahren oder was angesprochen wurde, auch für die Musiker, die irgendwie vorspielen. Also ich arbeite als Dozent in relativ kleinen Gruppen im medizinischen Bereich und wenn wir uns doch vorstellen, und da merkt man schon gleich zu Beginn, okay, der ist jetzt der mag mich vielleicht nicht oder da sind die Schwingungen jetzt nicht so die allerbesten. Ich persönlich nehme sowas immer als Herausforderung. Nehme so, du magst mich nicht, das spüre ich. Warte mal ab, bis der Kurs zu Ende ist. Ich nehme sowas als besonderen Ansporn und sage, pass mal auf, wenn wir rausgehen, wir sind für du und du magst mich. Also ich nehme sowas immer echt eher sportlich und nehme das als Herausforderung. Ja. Wenn ich mich jetzt in die Ecke drücke, dann ist der Sache auch nicht dienlich. Ich nehme solche Sachen immer sportlich. Und bin eigentlich damit ja mal ganz gut gefahren und war dann abends immer happy, dass ich mir dann gesagt habe, Menschenskinder, den habe ich doch wieder gekauft oder so.
Herr Martin, herzlichen Dank. Herr Dr. Bohnel, ja. Wie sehen Sie es?
Ja, das ist ja eine super Haltung. Also das ist eine sehr lösungsorientierte, ressourcenorientierte Haltung. Die Vision zu haben, dass, also ich sehe, dass das gut gehen wird mit uns. Das hat übrigens eine hohe Wirkung in der Pädagogik und in der Medizin. In der Pädagogik nennt man das Rosenthal-Effekt. Meine Haltung, die ich habe zu den Schülern, die wird sich tatsächlich realisieren. Also wenn ich davon ausgehe, dass die begabt sind, dann sind die auch begabter, das kann man messen. Und in der Medizin nannte man das, wenn es eine Zuckerpille ist, Placebo-Effekt.
Ja, und man weiß, dass der Placebo-Effekt auch funktioniert, wenn die Patienten wissen, dass es ein Placebo ist.
Ja, genau, es gibt offene Placebos, dann sagt man, hier ist nur Taubenzucker drin, das ist also gar kein Wirkstoff, aber es kann durchaus sein, dass das wirkt und dann kann man das messen, dass es wirkt. Ne?
Ganz kurz zum Abschluss, welchen Traubenzucker würden Sie auch unserer Gesellschaft für den Umgang mit dem mit dem Fehler empfehlen. Wir haben noch eine knappe Minute, wenn ich es richtig weiß.
Oh je, jetzt müssen wir Traubenzucker, dann kommen mir ja die Zahnärzte jetzt auf den Kopf.
Nein, Sie wissen, als Metapher. Also als Metapher. Sollte man einfach sagen, ja. Fehler gehören zum Leben dazu und das kann man gar nicht früh genug allen kommunizieren.
Ja. Also ich glaube, diese Idee, die Frau Jordan hatte mit dem Glücksunterricht, das halte ich für dringend notwendig, also dass man in der Schule schon lernt, was ist eigentlich mentale Stärke, wie geht Empathie, Spiegelneuronen, Kompetenz, wo sind meine persönlichen Stärken eigentlich? Wir gehen aus der Schule raus und wissen nicht, was kann ich persönlich gut und was kann ich noch nicht gut. Das halte ich für extrem wichtig. Und noch von daher glaube ich, dass wir ja generell sowieso auf einem guten Weg sind. Das Tolle ist ja, in unserer Gesellschaft ist ja alles da. Es ist noch nicht flächendeckend da, aber es gibt ja Wissen. Es gibt das Wissen, was man nutzen kann. Jetzt müssen wir das irgendwie gesellschaftlich, mehrheitlich, politisch umsetzen.
Ne? Gutes Schlusswort. Der richtige Umgang mit Fehlern und Misserfolgen, darüber haben wir diese Sendung lang gesprochen. Mit den Hörerinnen und Hörern, die jetzt angerufen haben, herzlichen Dank dafür, dass Sie angerufen haben. Herzlichen Dank auch an unseren Experten, dem Psychiater und Auftrittscoach Michael Bohne. Schön, dass Sie bei uns waren.
Ja, tschüss.
Das war Hörer live heute mit Fabian Elsässer am Mikrofon, Technik Vera Jakisch, Redaktion Petra Malwitz. Tschüss, machen Sie es gut.